RD.
Spiel denselben Song nochmal.
Union Berlin mit Mega-Choreo in der Fußball-Bundesliga.
Dresden, Magdeburg, zweite Bundesliga. Wahnsinn.
Und endlich wieder zumindest ein bisschen Fußball in der Regionalliga Nordost.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen.
Tag Männer. Zusammen.
Wunderschönen guten Morgen. Hast du überhaupt geschlafen, Paddy?
Reingerufen ins Plenum. Ja, nee. Also ich muss dazu sagen, können wir direkt mal unsere Vorstellungsrunde anschließen an der Stelle, weil ich froh bin, heute den Podcast mit jemandem zu machen, der auch nicht geschlafen hat. Und vor allem ist er der einzige Mensch auf diesem Planeten, der noch stabiler ist als die D-Line der Seattle Seahawks Super Bowl Champion 2026, Gregor Rühl.
So nämlich. Hallo, hallo, wunderschönen guten Morgen. Ja, und Dschungelcamp-Finale, Super Bowl, Olympia und trotzdem hat dieser Mann am Wochenende eigentlich nur Augen für Ingolstadt gegen Cottbus gehabt und dafür kriegt er von mir die Goldmedaille. Herzlich willkommen, Alex Küpper.
Danke, Gregor. Tja, drei Dove, ein Gedanke, der dritte im Bunde guckt hier mit winzigen Augen aus dem Bildschirm raus und muss heute auch noch moderieren. Er hat bis tief in die Nacht den Super Bowl verfolgt und jetzt hören wir ihn am Mikrofon, Paddy Fritsche.
Ey, aber habt ihr geguckt oder seid ihr da gar nicht so empfänglich für? Also ich muss sagen, den einen Sonntagabend, also die letzten Jahre habe ich auch viel Playoffs geguckt, viel Regular Season und schon versucht, so viel wie möglich mitzubekommen. Dieses Jahr habe ich gar nichts geguckt, deswegen war ich so, komm, wenn ich einen Super Bowl, die erste Hälfte dann Defensivschlacht vorbei und dann war ich so, komm, okay, ist mir komplett egal, ich gehe jetzt wirklich pennen, weil damit ich für meine beiden Perlen heute früh so frisch wie möglich aussehe.
Ja, hast du das Spiel nicht zu Ende geguckt, oder was?
Nee, und wenn ich dann heute früh auf den Ticker gucke, ne, dass es genau die Defensivschlacht auch war, nehmen wir mal das letzte Viertel raus und die Seahawks das eigentlich von Start an auch wegdominiert haben, dann ist das ja auch irgendwo berechtigt gewesen. Gregor, hast du geguckt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte das auch nicht gepackt. Ich hatte relativ viel zu tun am Wochenende, war viel unterwegs und da, ja, so dann so lange wach bleiben und so. Nee, das hätte ich nicht hinbekommen. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Football-Typ, finde Super Bowl immer ganz geil, so weil dieses Event. Aber ich war dieses Jahr wirklich gar nicht drin und habe dann auch irgendwann gesagt: So, nee, ich beschäftige mich auch gar nicht damit. Und ja, deswegen, nee, habe ich nicht geschaut.
Halftime-Show kann ich euch mitteilen, besser als der Party-DJ in Cortina d'Ampezzo im Deutschen Haus, habe ich mir sagen lassen. Da gab es ja gestern einiges zu feiern, die ersten Medaillen eingesammelt. Auch da nochmal Glückwunsch an der Stelle, ne? Die Olympischen Winterspiele laufen. Wir hatten Biathlon-Staffel Bronze, wir hatten Emma Eicher Silber in der Abfahrt und wir hatten Max Langenhahn aus Thüringen Goldmedaille Rennrodeln. Ja, sicher. Und so vor allem nämlich. Max Langenhahn, hört zu. Weiß ich ganz genau, weil meine Freundin und seine Freundin sind gute Freundinnen. Daher weiß ich aus erster Hand, war der DJ richtig scheiße im Deutschen Haus.
Boah, dürfen wir das so knallhart sagen, ja?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, aber Paddy, da nicht immer nur meckern, dann fahr doch runter, genau, und leg da doch
dann
mal einen
doch runter,
auf.
Leg mal selber ein paar Schallplatten auf, ey.
Also
ich hoffe, die haben jemanden aus Cortina abgestellt dafür, der mich jetzt vielleicht sprachlich auch nicht so verstehen kann. Ansonsten ist auch egal. Habe ich mich direkt wieder unbeliebt gemacht. Aber Max Langenhahn, um den Kreis jetzt mal zu schließen, ist auch ein Hörer dieses Podcasts. Zumindest ab und an, habe ich mir sagen lassen. Deswegen, Max, Hammer. Congratulations. Goldmedaille, 26 Jahre.
Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Was macht man jetzt mit 26 und Olympiagold? Gregor, würdest du aufhören oder würdest du weiterfahren?
Ich würde den Rodelschlitten an den Nagel hängen und, und einfach nichts mehr machen. Füße hoch und das war's.
Damit können die gar nicht, ohne das ganze Adrenalin, was die sich da durch die Venen ballern, wenn die da runterscheppern.
Nee, das ist schon.
Also, aber muss schon mal sagen,
ja, sag du. Also ich finde so Olympiasportarten, das grenzt ja wirklich fast an Jackass, ne? Also auch was man da, also ich finde, das wird ja von Jahr zu Jahr immer extremer irgendwie. Die Strecken werden heftiger, es ist irgendwie dieser Unfall dann da gestern wieder, also es ist schon.
Mit Lindsay Vonn, ja, brutal. Also das ist, es ist schon, du musst schon ein bisschen positiv bekloppt sein, glaube ich, für solche Sportarten. Aber das sagen Menschen über uns auch, Also wenn wir so über
ja, Podcast ist ähnlich gefährlich, das stimmt.
Podcast ist ähnlich gefährlich.
Und zwar so ein Kreuzbandriss im Stimmband.
Soll ich euch ganz kurz, weil wir gerade dabei sind, die wirklich krasseste Geschichte rund um Skeleton erzählen, weil wir gerade dabei sind bei Jackass. Mir wurde mal erzählt vom ARD-Kommentator Skeleton, Ay Galay, Kollege von uns,
ach stimmt,
ja, dass da solche Kräfte auf diese Leute, die da auf diesem Schlitten liegen, wirken, dass er sich irgendwann mal gedacht hat, was ist denn das immer, was so macht, wenn die durch die Kurve ballern. Und jedes Mal wieder das gleiche Geräusch, hat er nachgefragt und dann wurde ihm erzählt von einem der Trainer, glaube ich, dass sie ihren Kopf nicht oben halten können. Und dann scheppert der Helm übers Eis und sie kriegen den Kopf nicht hoch. Und erst wenn sie wieder auf der Gerade sind, können sie wieder, ohne dass der Helm übers Eis knallt, weiterfahren. Also darüber reden wir bei Skeleton. Absoluter Wahnsinn. Kurzer Exkurs also, an dieser Stelle.
Und man liegt so auf dem Sofa und sagt so, fahr schneller,
genau. Was 130
beim Skispringen, 120 Meter und man hat sich gerade irgendwie so hingesetzt auf seinen fetten Hintern und sagt, oh, kann ja nicht mal noch weiterspringen.
Da, ja. Goldkandidat Trichtersaufen, Gregor Rühl und da sind wir auch schon bei der Basis. Nein, Männer, es ist aktuell, ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, also letztes Jahr, ne, manchmal gibt es ja so Wochenenden, da sagst du, ja, so klassischer Fußball, Freitag, Samstag, Sonntag, dieses Jahr ist extrem viel los, auch in der Basis, da wieder immer, ne, die Bitte an euch oder auch das, ja, Nachfragen gerne bei euch, schickt uns alles rum, was ihr habt, was bei euch in den Vereinen so passiert, was ihr irgendwo seht und erlebt, ob da der Papa vom Nachbarn irgendwo in einem Kreisliga-Turnier, in einem Hallenturnier da irgendwo 35 Buden reingeschraubt hat und 12 Halbe dazu noch, schickt uns gerne alles rüber. Denn die Basis, die ist immer da. Die Basis ist immer da. Also wenn sie da sein darf, Gregor, ne, müssen wir dazu sagen. Weil jetzt gab es zum zweiten Mal in Folge eigentlich einen schönen Aktionsspieltag und einen wichtigen Aktionsspieltag. Und der ist aufgrund der klimatischen Bedingungen wieder ausgefallen sozusagen.
Ja, ich habe letzte Woche ja schon drüber gesprochen oder wir haben hier drüber gesprochen, der Aktionsspieltag Fußballvereine gegen Krebs in der Regionalliga Nordost sollte eigentlich stattfinden an diesem Wochenende, organisiert hauptsächlich auch vom Lukas Stern e.V. Und die haben dann irgendwann gesagt, ey, wir verschieben das jetzt erstmal und schauen mal, wann wir das stattfinden lassen, weil, ja, wie du eben schon gesagt hast, ja wieder mehrere Spiele abgesagt wurden, es haben nur zwei stattgefunden und hat das alles nicht so wirklich Sinn ergeben und deswegen haben sie jetzt gesagt, sie verschieben das. Aber es ist nicht auf der Welt und genau, es ist Weltkinderkrebstag am 15.02.
Genau, kommt den Sonntag, also vielleicht klappt es da auch dann vielleicht mit noch besserem, in Anführungszeichen, Setting dann ringsrum, ne, dass es dann vielleicht nochmal ein bisschen Strahlkraft bekommt und noch mehr auch Aktualität. Vielleicht passt es dann da mal. Mitte Februar darf der Schnee langsam auch weg sein, ey. Wenn man mich fragt. Das Schöne ist, es gibt trotzdem Regionalligisten, die da auch weiterhin aktiv sind. Oder das ist eigentlich, glaube ich, jeder Fußballverein in auf irgendeine Art und Weise, der sich da engagiert in eine Richtung. Exemplarisch Lok Leipzig da aktuell mal zu nennen. Die haben, kann man sagen, einen ehemaligen Jugendspieler von sich auch gepusht. Leon Riedel, der ist im Sommer 2023, da war er 14 Jahre alt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und hatte dann eine ganz lange Therapie hinter sich, mit allen kräftezehrenden Sachen, die man sich nur vorstellen kann, für die Eltern schlimm, für die Großeltern schlimm, für alle Menschen schlimm. Und er hat in dieser Zeit einfach angefangen zu schreiben, einfach auch um für sich das irgendwie zu ordnen, zu strukturieren, auch zu verarbeiten sicherlich und daraus ist ein Buch entstanden und das kann man eben beim FC Lok auch auf der Homepage erwerben. Wenn man das dort tut, dann gibt es auch direkt sozusagen eine Spende von Lok, also das ist dann quasi mit inkludiert. Und auch so ist Lok Leipzig ja beispielsweise bei der Elternhilfe für krebskranke Kinder e.V. aus Leipzig ja auch engagiert, wie auch viele andere Vereine aus Leipzig. Deswegen hier nochmal, nur nochmal der Hinweis oder so und vielleicht auch die Awareness-Maßnahme am Sonntag, nächsten Sonntag, 15.02. Weltkinderkrebstag oder Weltkrebskindertag, wie auch immer. Wer nochmal irgendwo einen Zehner hat, einen Fünfer, einen Zwanni, was auch immer. Ich glaube, da ist es immer gut aufgehoben, da ein bisschen was dazulassen. In Dresden wurde Geld gebraucht, Gregor, ne? Oder Küppi. Wer will von euch beiden über böse Menschen in Dresden sprechen?
Gregor darf.
Ja, ich kann nur schlechte Gags machen. Sonst ist immer die Hintermannschaft eingebrochen. Jetzt wurde beim Dresden 24 Juniors eingebrochen.
Fahr noch mal Penny, bitte weitermachen.
Ja, wollte gerade sagen, Küppi, bist du mal. Nein, natürlich beim. Also, das ist ein total trauriges Thema und eigentlich wirklich. Also, dass wir überhaupt drüber sprechen müssen, so häufig habe ich auch das Gefühl, ist einfach irgendwo arm. Einbruch diesmal beim SV Dresden 24 Helios und da wurden auch wieder mehrere tausend Euro erbeutet. Und dazu, und das ist dann immer nochmal diese asozialere Schiene, die man einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, eben auch alles da zerwühlt und kaputt gemacht und eben auch zerkloppt mit einer Gewaltbereitschaft, die einfach
völlig daneben
zum Kotzen ist, ey.
Also deswegen natürlich auch irgendwie so ein bisschen der humorvolle Umgang damit, weil ich das so bescheuert finde, dass ich da eigentlich nur noch drüber lachen kann. Wir hatten das letztes Jahr auch schon mal in Gera, wo
ja.
Vereinsheim abgefackelt wurde und also ich verstehe sowas nicht. Wirklich, also ja.
Ja, vielleicht irgendwie, wenn wir es schaffen, über alle zu sprechen, über alle Vereine, die sich aktuell gefährdet fühlen, dann ist die Basisrubrik ein bisschen länger zukünftig. Und vielleicht schreckt das auch ein kleines bisschen ab. Ich glaube es allerdings nicht. Positive Nachrichten hatten wir aber auch. In Jena wurde sich zum großen Schneeschieben getroffen. Gregor, warst du mit dabei? Weil du warst das so enthusiastisch.
Ich hatte leider so keine,
bei uns. Leider keine Zeit.
Leider keine Zeit, aber ich finde das irgendwie immer ganz süß. Ja, der FC Karlsruhe, Jena hat aufgerufen zum Schneeschieben. Ich glaube sogar mehrmals, damit jetzt irgendwann mal wieder die Spiele stattfinden können. Und es haben sich auch mehrere Leute versammelt im Stadion und haben da ordentlich geschippt. Finde ich immer ganz süß irgendwie.
Ja, und bevor wir weiter den Gregor Rühl beweihräuchern und über die Liebesbriefe reden, die du so aus Potsdam erhältst, Küppi, du hast eine Geschichte, du hast uns nichts verraten, hast aber gesagt, vertraut mir, die müssen wir hier zum Thema machen. Ich kann dir mal ganz transparent sagen, was für ein Stichwort einfach nur bei uns hier ins Skript gerotzt wurde von Alex Küpper. Tippspiel Pfaffenhofen. Mehr wissen wir auch nicht.
Nee. Also es ist natürlich immer gefährlich, Geschichten vorneweg schon groß zu machen, vielleicht größer als sie sind. Es war einfach nur eine witzige kleine Anekdote, weil ich war letzte Woche einkaufen und plötzlich sprach mich wer von der Seite an der Kasse und sagte, ach nee, der Herr mit der Expertise. Und ich denke so, hä, was ist denn los? Also was ihr da für eine Scheiße getippt habt bei Dynamo gegen Magdeburg, das war ja Wahnsinn, das nehme ich euch übel. Und das war eine Bekannte, über die ich mal zusammen mit ihrer Familie einen Beitrag gemacht habe. Das ist wirklich eine geile Familie, die wohnt hier in Bayern wirklich, also absolut auf dem Land. Pfaffenhofen ist schon Land und das ist nochmal, das ist glaube ich ein Ort mit 100 Einwohnern oder so. Und fahren immer durch die Gegend mit so einem alten DDR-Barkas, komplett schwarz-gelb, komplett schwarz-gelb. Außen Dynamo-Logo, innen zugekleistert mit Aufklebern, mit alten Wimpeln, Schals, also eine unfassbar geile Karre. Und ist natürlich völlig schräg, ne? Wenn du hier durch Bayern fährst, zwischen den ganzen Hopfenstangen entlang und dann kommt dir so eine Dynamo-Karre entgegen und deswegen habe ich irgendwann mal einen Beitrag über die gemacht und seitdem quatschen wir halt hin und wieder mal, wenn wir uns an irgendwelchen Bahnhöfen oder so treffen, wenn Dynamo gespielt hat. Ja, und jetzt haben wir uns im Supermarkt getroffen. Ach nee, der Herr mit der Fachexpertise. Ja, also schön. Hat sich bis hier unten durchgesprochen, dass wir keine Ahnung haben.
Nach Norden übrigens auch, muss ich sagen. Ich habe gestern Alba Berlin kommentiert gegen Rasta Fechter, Basketball-Bundesliga. Und nach dem Spiel wurde ich auch rangewunken von jemandem, wo ich gehofft habe, immer, oh, komm, stell mir keine Frage zum Spiel oder zum Basketball. Und dann kam einfach nur euer Podcast. Oh, euer Podcast, wirklich. Das ist jeden Montag, ist schön. Und da habe ich so, schön. Also auch in Berlin haben wir es inzwischen geschafft. By the way, liebe Grüße an den Pressesprecher von Alba Berlin, der ist Cottbus-Fan, mit dem habe ich vortrefflich gestern über Pele Wollitz diskutiert. Machen wir auch noch später im Verlauf dieser Folge, weil es bietet sich häufig mal an, über Pele Wollitz ein bisschen zu diskutieren. Wollen aber jetzt erstmal zu Gregor Rühls Tinder-Verlauf kommen. So halb ein bisschen. Du hast Post bekommen von...
Wo kommt das jetzt her?
Ich muss jetzt weiterreiten, die Welle. Es tut mir leid. Ich habe jetzt einmal angefangen damit, weißt du? Ich muss jetzt auch den zweiten, dritten, vierten Lauf zu Gold ins Ziel bringen sozusagen. Nein, du hast Post bekommen und zwar wichtige Post von einem absoluten Frauenfußball-Traditionsverein. Vielleicht, ich glaube, da tun wir niemandem weh, wenn wir sagen, dem Frauenfußball-Traditionsverein.
Ja, auf jeden Fall großer Name in diesem Feld. Und die Julia aus der ersten Mannschaft von Turbine Potsdam hat mir geschrieben. Deren U17 hat sich nämlich gerade für die Schulweltmeisterschaft in China qualifiziert durch eine herausragende Leistung. Und das ist natürlich hammergeil und da wollen sie gerne hin. Die Reise ist allerdings relativ teuer, kostet irgendwie um die 45.000 Euro. Und die Mannschaft versucht jetzt irgendwie, die Mädels versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit sie auf jeden Fall dahin können. Und wenn ihr Fans vom Frauenfußball, wenn ihr Fans vom Nachwuchs im Frauenfußball seid oder von Turbine Potsdam, dann überlegt euch doch mal, ob ihr da vielleicht ein bisschen sportlich unterstützen wollt.
Ruft mal an, was man vielleicht gebrauchen kann, ne? Und dann meldet euch gerne mal. Ich glaube, das sind alle Kanäle offen. 45.000 Euro, Küppi, wenn du einfach die Hälfte deiner Podcast-Gage quasi abtreten würdest, wären wir schon sehr nah dran.
Ja, haben wir schon gerissen, ist doch super.
Wir drei, nächstes Jahr Super Bowl Halftime-Show, einfach im Osten geht die Sonne auf.
Einfach 15 Minuten über
Osten. Super. 15 Minuten. Da, da können wir ein paar Reisen nach China finanzieren, würde ich sagen.
Nee, die spielen ja gagenfrei. Das ist ja das Problem. Wir müssen ja noch rüber, wir müssen ja alles selbst bezahlen.
Aber wir ja nicht.
wir ja müssen die Ersten die Gage kriegen. So, Gregor, eine Sache haben wir noch und das ist was uns immer sehr viel erfreut. Ich hänge immer noch in meinem Kopf bei Fleisch und Wurstwaren. Ich habe den Rest schon wieder vergessen, aber Fleisch und Wurstwaren ist mir auf ewig im Gedächtnis geblieben, weil wir stellen uns alle immer diese eine Frage bei dir.
Was? Wie heißt ihr?
Gregor.
Ja, der liebe Simon hat mir bei Instagram einen Screenshot geschickt von der Betriebssportgemeinschaft Motor Berliner Glühlampenwerk. Fand ich gut. Von irgendeinem Spiel aus den 50ern. Und dann habe ich natürlich hier wieder das Lexikon angeworfen und nachgeschaut. Das ist ein Vorgängerverein der BSG Narva Berlin. Die Narva war der zentrale Hersteller für Leuchtmittel und Glühlampen zu DDR-Zeiten. Steht für, also Abkürzung N für Stickstoff, AR für Argon und VA für Vakuum. Die haben zeitweise sogar DDR-Liga gespielt, also zweite Liga. Und der Verein heißt jetzt SG Narva Berlin. Die Fußballer haben sich allerdings irgendwann dem FC Treptow angeschlossen und jetzt sind die Handballer so ein bisschen das Aushängeschild des Vereins. Aber die Glühlampen leuchten immer noch, auch auf dem Platz.
Ostkunst.
Die Glühlampen laufen und eine dankbarere Überleitung zu Union Berlin gibt es ja wohl gar nicht, oder?
Ich wollte mich gar nicht abfeiern dafür jetzt, ne? Aber die laufen nicht nur auf dem Rasen, sondern vor allem hängen die in den Blöcken, muss man dazu sagen. Union Berlin gegen die Frankfurter Eintracht, Freitagabend. Wir müssen über dieses Fußballspiel an sich gar nicht so viel reden. Nee. Bodenlos. So, glaube ich, kann man vielleicht so festhalten. Es war vom Fußball her für Union alles wieder typisch Union-mäßig und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch völlig legitim. Und der neue Trainer aus Frankfurt hat seine ersten 6 Sprüche auf einer Postmatch-PK vom Stapel lassen können, alle zufrieden. Aber was davor abging, ich habe einfach nur gedacht, ihr sauft doch alle hart, aber im positivsten Sinn. Also erstmal die 3 Blockfahren. Ringsrum gezogen, so viel wie eben ging, also Block und dann Gegengerade und dann noch so die Hälfte sozusagen
neben dem
Gästeblock. Auf der anderen kurzen Seite genau, was dann bis dann der Gästeblock losgeht, vollkommen richtig. Und dann Blockfahnen weg, das war an sich schon crazy. Und dann Bengalos, einfach nur rough und raw Bengalos in allen 3 Blöcken. Und Küppi, ganz ehrlich, ich habe echt überlegt, wann ich das letzte Mal in Deutschland gesehen habe, Bengalos auf 3 Seiten, auf mehreren Seiten, 2 gibt es ab und zu mal, aber auf 3 Seiten und vor allem in dieser rauen Menge Pyrotechnik und dann vor allem auch nur Bengalos und auch nichts irgendwie mit Rauch oder irgendwas anderes choreografiert, einfach Union, willkommen in der Hölle mäßig an Frankfurt. Ich fand es so übertrieben geil. Oh, ich fall vom Stuhl wirklich.
Ja, es war komplett irre, wann es mal 3 auf 3 Seiten überhaupt Pyro gegeben haben sollte in Deutschland. Ich kann mich aktuell nicht dran erinnern.
Ist irre, oder? Also
ja, es war ein Wahnsinnsbild. Und was du sagst, also erstmal diese Blockfahren.
Also mit so Polen irgendwie, ne?
Ja, ja, oder irgendwo Serbien. Belgrad Derby oder so, ne? Irgendwo so
Südamerika.
Ja, oder da, genau. Griechenland.
Ja, ja.
Aber in Deutschland, ey, boah.
Aus Südamerika nach Ost-Berlin, hat der Kommentator des Spiels gesagt.
Zumal man ja sagen muss, die haben ja beim letzten Heimspiel schon eine große Choreo gehabt, ne? Also wir erinnern uns, ja. Union hat ja auch Geburtstag gefeiert, jetzt im Januar, 60 Jahre alt geworden. Und die haben beim letzten Heimspiel, das hast du noch rausgefunden, Küppi, dass die im Prinzip den Vorgängerverein von Union eigentlich geehrt haben bei der letzten Choreo.
Genau.
Und ich hatte mich dann total gewundert jetzt am Freitag, dass die wieder so losgelegt haben, weil das war ja 5-mal so krass wie die Choreo davor. Und das haben auch alle im Verein da wohl mitgemacht und tagelang vorher da gemalt und geholfen.
Steffen Baumgart hat in den Katakomben die Bengalos reingeschmuggelt, ja, durch den Spielertunnel hindurch und hat alle haben mitgemacht.
Und jetzt ging's, und bei dieser Choreo ging es jetzt eben so ein bisschen um Union selber. Also die haben das wirklich auch über mehrere Wochen quasi gebührend gefeiert, die Jubiläen ihrer jeweiligen Vereine. Und ja, das ist ihnen auf jeden Fall gelungen.
Steffen auch Baumgart hat besonders detailreich, glaube ich, ne, die Blockfahnen mit den einzelnen großen Momenten oder auch kleinen Momenten der Vereinsgeschichte, also mit unglaublich viel Herzblut vorbereitet das Ganze und dann auf beeindruckendste Art und Weise umgesetzt. Vor allem, die waren ja oben bis irgendwie fünfte, sechste Spielminute oder so, die Blockfahnen. Hast du erstmal gar nichts gesehen, wenn du da im Stadion warst. Dann gehen die runter, alle in den Ponchos quasi in den gleichen Farben. Dazu die Pyro-Nummer, also das war wirklich in jeder Hinsicht außergewöhnlich, was da passiert
ist. Es war wirklich auch ganz cool, weil dein Vater und dein Bruder haben es ja kommentiert. Es war ja Flutlichtfreitag und ich habe es geschaut. Und von den beiden, weil es gab ja dann eine Spielunterbrechung, ich glaube so 6-7 Minuten oder so. Und die meinten dann halt auch immer so, naja, also wir finden das ja gut, so Fankultur, Pyro und so, aber die... Wenn es dann so doll ins Spiel eingreifen, aber die haben dann trotzdem mal so verschmitzt darüber so geredet.
Da hat sich nicht einer ordentlich von Pyro distanziert.
Und es war ja wirklich, es zog ja auch ganz lang nicht ab. Ne? Also es war einfach ganz, ganz neblig und man hätte eigentlich so eine Dunstabzugshaube gebraucht über diesem Stadion.
Ja.
Und irgendwann ging es dann weiter und ja, das Spiel.
Ja gut, das war das Spiel, aber ich habe so Bock, ich war ewig nicht lang mehr in Berlin, ich glaube das letzte Mal bei Union, da war ich im Auswärtsblock, das war 2018 oder so, glaube ich, oder 19, also ich denke mir das im Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich, verdammt, ich muss wieder mal an die alte Försterei. Ich bin ja gerade noch in Berlin bei Verwandten von meiner Freundin, weil ich ja gestern hier kommentiert habe, wie gesagt, und der Kollege hier, der war gestern auch im Stadion. Und wir haben uns da auch fürstlich drüber unterhalten, weil er dann so meinte, naja, dann habe ich die ersten 6 Minuten nichts gesehen, ne, wegen dieser Blockfahne.
Freitag, und dann wurde mir
Freitag, genau. Und dann,
weil gestern, genau, gestern wurde auch gespielt in der alten Försterei.
Richtig, kommen wir gleich noch zu, genau. Ja. Aber Freitag, und dann hat er mir gesagt, und dann wurde mir so leicht auf die Schulter getippt und mir wurde einfach nur gesagt, nicht erschrecken, es knackt gleich. So, und dann war ja knack, 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 und dann war da klar, was passiert.
Aber wenigstens wurde er vorher gewarnt, ist doch nett.
Er wurde vorher gewarnt, und das ist sowieso eine komplette Union-Familie hier. Irgendwie sind wir gestern auch dahin gekommen, dass demjenigen, dem dieses Haus hier gehört, so von meiner Freundin, der Großcousin, der war mit Dirk Zingler zusammen bei der NVA und hat auch noch Geschichten erzählt, aber die wird jetzt den Rahmen hier sprengen, die erzählt immer irgendwann später mal in Ruhe. Ja, also das ist hier eine komplette Union-Familie, aber lass uns gerne zum Sonntag kommen. Du hast es schon gesagt, eigentlich perfektes Wochenende für Union hätte es werden können, auch mit dem Tamtam am Freitag, und dann war Frauen-Bundesliga angesagt am Sonntag. Ostderby. Leider aus Unioner Perspektive mit einem blöderen Ende sportlich. Für Carl Zeiss Jena aber der andere Counterpart, Gregor, unglaublich wichtig im Abstiegskampf, wenn da überhaupt noch irgendwie was gehen soll die nächsten Monate in der Frauen-Bundesliga. Und wieder vor 5000 Fans, also Union und Frauenfußball, wie die das aufziehen, ich finde es einfach brutal geil.
Ich glaube, es war erst der zweite Sieg von Carl Zeiss Jena. Die sind jetzt mit 9 Punkten auf dem vorletzten Platz. Ein Punkt davor ist nur der HSV, und wir haben ja da letzte Woche auch schon drüber gesprochen, man kann ja, wenn die beiden gegeneinander spielen im März, ich glaube Mitte März ist das, kann man ja für 2 Euro in Jena ins Stadion und sich das anschauen. Also ein bisschen Augen auf den Frauenfußball gelegt und die Jenenserinnen bitte unterstützen. Was ich noch ganz...
Das ist
ganz,
ja wirklich ein extrem heißes Spiel mittlerweile, ne?
Heißt das Jenenser? Die Jenenserinnen spielen Mittwoch auch gegen Bayern, also da wird es mit Punkten eher schwierig. Union dann auswärts bei Freiburg.
Im Hinspiel hat es geklappt. Wollte gerade sagen, das war doch so
stimmt,
crazy.
Ja, stimmt. Du meinst, das ist ein fest eingeplanter Punkt, meinst du jetzt?
Das will ich nicht sagen, aber also wenn du im Hinspiel einen Punkt holst gegen die Bayern, auswärts, warum nicht auch zu Hause?
Warum nicht zu Hause, ja. Wenn Gregor vorher Schnee schippt, ist das durchaus machbar.
Dann würden sie sogar gleichziehen punktemäßig mit dem HSV, der überm Strich steht, Carl Zeiss direkt unterm Strich. Also sie sind auf jeden Fall wieder ganz dick im Rennen.
Jenenserin, ich habe immer gedacht, das heißt einfach Jenaerin, aber ich glaube auch gerne Gregor Rühl, wenn du sagst, das heißt Jenenserin.
Ich hoffe, ich habe mich nicht komplett blamiert, aber ich meine.
Ich Ich weiß es nicht.
Naja, Jenenser sind doch diejenigen, die in Jena geboren sind, und Jena sind diejenigen, die in Jena wohnen. So habe ich das mal erklärt bekommen. Also die Jenenser sind diejenigen, die wirklich da verwurzelt sind.
So. Also habe ich das.
So. Da darf übrigens jeder mal kurz in die Kommentare schreiben. Jeder Jenenser oder jeder Jena, ja, genau. Wenn das völliger Unsinn war. Aber das ist die Erklärung, die mir mal gegeben wurde. In Jena.
Ob wir jetzt Einreiseverbot haben in der Glasstadt oder nicht, ne? Je nachdem. Mal gucken.
Je nachdem.
Das ist so, weißt
schön,
du.
Hast einen schönen Witz unabsichtlich gemacht, finde ich gut.
Nach müde kommt dumm. Ja? Das ist immer so das Problem, wenn du dich am Montag früh triffst und doch ein bisschen wenig Schlaf hattest.
Zwischendrin noch albern.
Ja, genau, zwischendrin noch albern. Aber das ist auch eine gute Brücke, Küppi, weil albern und komplett unerklärbar, finde ich ganz ehrlich, zweite Fußball-Bundesliga, auch am Freitag. Was war das für ein Freitag? Gregor, du hast gesagt, du hast ja auch beide Spiele geguckt. Ich frage mich, wie deine Herzfrequenz so am Ende dieses Abends war. Also warst du noch ansprechbar? Musstest du mit Mund zu Mund wiederbelebt werden? Also Union gegen Frankfurt, sowas so choreografisch angeht. Und dann Fürth gegen Magdeburg 4-5, Halbzeitstand 3-5 aus Fürther Sicht. War eigentlich absehbar, weil Hinspielergebnis 5-4, by the way, nur eben für Fürth. Ey, das war ja bodenlos, aber positiv Sinn. Das war so wild.
Ja, es war wirklich wild, weil also es kam ja erst Fürth gegen Magdeburg so um 18:30 und ich musste noch ein bisschen arbeiten am Schreibtisch und habe gesagt, sorry, komm, machst du nebenbei schon mal das Spiel an, lässt das so ein bisschen plätschern, ganz entspannt, guckst du dann mal so ein bisschen und dann, ihr habt es ja gemerkt, ich habe ja so einen kleinen persönlichen Live-Ticker für euch gemacht.
Ja, danke nochmal dafür.
Ja, aber weil, hätten sonst nichts mitbekommen davon, ja.
Also schon nach 8 Minuten das 1-0 für Fürth und dann ging ja die komplett wilde Phase los. In 20 Minuten einfach 5 Tore von Magdeburg. Und ich habe euch immer geschrieben, 1-1, 2-1, 3-1. Und ich, was ist denn los? So, ne? Und irgendjemand meinte so, hey, guckst du das? Ich so, ja, natürlich. Wieso könnte ich sonst so tickern? Also war wirklich wild. Und es war dann irgendwann sehr früh auch schon diese Zeit, wo du gesagt hast, okay, das Spiel ist jetzt einfach gelaufen. Die Fürther haben in ihrem Blog auch gar nicht mehr gesungen, weil die auch dachten, naja, alles klar, das war's hier. Naja, und dann kommen die Fürther nochmal ran. Vor allem schießen irgendwie 3 Tore nach 3 Ecken. Ich glaube, da kann man, diese Trainingswoche ist relativ klar, worauf der Fokus gelegt wird. Und dann hatte das ja noch dieses völlig absurde Ende, weil die ja das 5-5 auch fast nach einer Ecke gemacht haben.
Wahnsinn.
Wo zweimal, einmal einer auf der Linie geklärt wird und dann nochmal Reimann den auch nochmal hält. Also da war wirklich, das war nichts mit ruhig gucken nebenbei.
Und immer das gleiche Muster, ne? Immer knapp vors Tor gezogen, Gewusel vor Reimann, der kommt nicht richtig durch und sie finden einfach übers ganze Spiel keine Mittel dagegen.
Aber das ist auch ein Champions-League-Thema, Küppi. Aber mach erst mal zu Ende, dazu kommen wir gleich, weil das ist aktuell im europäischen Fußball der neueste Taktik-Scheiß, was Ecken angeht, aber kommen wir gleich zu.
Ja, also dass das dann dreimal in einem Spiel erfolgreich ist, das sieht man dann in jedem Fall selten. Das ist ein viertes Mal fast nochmal gelingt, ganz, ganz komisch. Und wenn man sich so durchliest, wie die Kommentare sind unter den Spielen und unter dem, was beim FCM so unter der Woche alles gepostet wird oder im Nachgang des Spiels, dann haben die Fans da, glaube ich, ein Torwartthema ausgemacht. Also die Zufriedenheit mit Reimann, die ist extrem gering. Und auch wenn er gar nicht Thema ist, kommt immer einer mit Reimann um die Ecke und sagt, er hat schon wieder gepatzt. Jetzt muss man sagen, er sah natürlich auch bei allen Gegentoren nicht gut aus. Kommen alle aus dem 5-Meter-Raum die Abschlüsse, er springt entweder vorbei oder kommt nicht durch, also hat da keine gute Figur gemacht in Zusammenarbeit mit seiner Hintermannschaft. Ja, und das ist sicherlich was, wo der FCM zukünftig aufpassen muss.
Ich finde trotzdem, ich möchte ihn da mal an der Stelle ein bisschen verteidigen, weil ich habe natürlich auf viel geringerem Niveau, aber trotzdem mal in solchen Hütten drin gestanden. Und das stellt man sich so einfach vor, sich irgendwie durchzuboxen, aber es gibt eben auch nicht mehr diese Torwartregel, diesen Schutz hast du nicht mehr. Dieses, ich kann mich da auch ein bisschen blind reinwerfen, einfach in den Ball, in diese Flanke und bekomme notfalls einen Freistoß für mich gepfiffen, weil ich behindert werde beim Rauslaufen. Das gibt's halt so nicht mehr. Du kannst auch nicht mehr so das Knie so anziehen und dir einfach irgendwelche Rippen suchen, da durchfeuern und dann einfach diesen Ball abfangen. Und das ist eine Sache, die jetzt seit Saisonbeginn extrem en vogue ist. Bayern München spielt das zum Beispiel auch sehr prominent, auch in der Champions League. Das waren so die ersten, die es auch mit hierher gebracht haben. Brentford, das ist so eine Truppe aus England, die so vor allem im Standardbereich sehr früh auf Standardcoaches auch gesetzt hat. Bei denen war es auch so, als dann Thomas Frank nach Tottenham gegangen ist, haben die den ehemaligen Standardtrainer sogar zum Cheftrainer gemacht. Also weil die das so als wichtig erachtet haben, Standardsituation. Und das stellt man sich einfacher vor, als es tatsächlich ist. Wir haben das letzte Woche auch schon gehabt, bei Dynamo Dresden beispielsweise, die spielen die Ecken inzwischen auch so aus. Mhm. Da kann Kersten, ne, das war dieses Tor gegen Bielefeld von da ferne, zur 1-0-Führung kurz vor der Halbzeit, Kersten kam nicht raus und natürlich siehst du als Keeper extrem blöde aus in der Situation, aber das ist einfach extrem schwer zu machen. Die Frage ist, wie bekommt man das verteidigt? Kurzer Exkurs wieder, Gregor kann wieder abschalten, aber zum Beispiel hat das der HSV brutal gemacht gegen Bayern München. Bei dem 2-2 letztes Wochenende. Weil was hat der HSV gemacht? Der hat gesagt, okay, was müssen wir machen, dass der Strafraum der Fünfer nicht so überladen ist. Wir müssen weniger Männer in unseren eigenen Strafraum stellen und viele eher außerhalb des 16ers und auch vorne bis an die Mittellinie, dass Bayern genötigt war, in diesem Moment die Konterabsicherung so zu stellen, dass sie nicht alle Spieler sozusagen überladen in den Elfmeterraum, in den 5-Meter-Raum sozusagen schieben konnten. Das ist so eine erste Reaktion schon wieder auf diese Entwicklung, aber das ist eine so der größten Standardentwicklungen aktuell in dieser Saison, dieses Überladen des 5-Meter-Raums. Und ich verstehe das, dass das total hundsbescheuert aussieht und vor allem als Keeper man sich da schwer tut, aber das ist wirklich schwer zu verteidigen und man sieht dümmer aus, als es eigentlich ist.
Du hast, glaube ich, mit allem recht, Paddy, was du sagst. Trotzdem musst du dir natürlich die Frage stellen, wie es sein kann, dass du gegen das Tabellenschlusslicht 3 so Dinger kassierst und fast noch das 4. wieder auf die gleiche Art und Weise. Also da musst du natürlich trotzdem irgendwie anders mit umgehen in Zukunft als erster FC Magdeburg, weil sonst wird es ganz eng.
Ich würd mal so einen Call einstellen, so einen Taktik-Call mit Pascal Ebert und Patrick Sander. Dann kann Paddy denen einmal kurz da so eine kleine Einführung geben.
Ich kann denen exakt nichts beibringen.
Patrick Sander auf der Bank mit einer stoischen Ruhe, wie er dieses völlig wahnsinnige Spiel wahrnimmt. Also der sitzt da und verzieht keine Miene. Wirklich Wahnsinn. Und man kann, glaube ich, sagen, Lebensversicherung so langsam bayerisch-artig und Zukowski vom FCM, also wie die beiden zusammenspielen, das hat echt Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und ja, ich glaube, mit Magdeburg ist auf jeden Fall jetzt zu rechnen. Ist alles wahnsinnig eng da unten in der Liga, aber der Auftritt, wenn sie da die Defensive, vor allem die Ecken in den Griff kriegen, der hat da schon Spaß gemacht.
Sag mal, wie lang habt ihr drauf gehofft, dass wir einen wirklich historischen Abend erleben? Also ich sag mal, spätestens als wirklich unmittelbar nach Wiederanpfiff. Die erste Halbzeit war ja schon historisch, hat nie mehr Tore gegeben als 8 in der ersten Hälfte. Und als dann in der 47. Minute unmittelbar nach Wiederanpfiff sofort das nächste Feld, da dachte ich, okay, heute purzelt der Rekord.
Brechen alle Dämme, ja.
Ja, wirklich. Ich habe es da bei uns in die Gruppe gestellt, ne? Der ewige Profifußballrekord in Deutschland. 7-6 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen. 13 Tore. Und ja, sie waren zwischenzeitlich mal auf allerbestem Wege und dann war Feierabend.
Was man mal schauen könnte, wäre der Rekord für die meisten Tore nach Hin- und Rückspiel.
Gregor, habe ich da. Ist doch klar. Ui,
da. Wow, da muss man wirklich mal 10 Applaus für diese Grätsche von Küpper links hinten, ey, wirklich brutal.
Und das war nicht abgesprochen, wirklich nicht.
Nee, war es wirklich nicht. Das muss man, ey, brutal.
Stark. Ey, stark. Das war auf jeden Fall der lauteste Applaus, den ich jemals dafür bekommen habe, dass ich den Kicker gelesen habe. Die haben das nämlich tatsächlich recherchiert und haben mir die Arbeit abgenommen. Was glaubt ihr? Also Magdeburg und Fürth haben wir jetzt 18, ne? 9-9 nach Hin- und Rückspiel, was wirklich komplett gaga ist. 9-9 nach Hin- und Rückspiel. Also 18 Tore nach Hin- und Rückspiel. Was tippt ihr, wo liegt der Rekord?
Bestimmt bei 19, hä? Bestimmt ganz knapp.
Nee, es ist tatsächlich noch ein bisschen deutlicher. Er liegt bei 21. Wir gehen weit zurück in die Saison 1978-79. Damals spielte der FC Hanau 93 gegen den FC Augsburg. Hinspiel 3-7, Rückspiel 6-5.
Oioioioioi.
Ja, 21 Tore in Summe.
Irre. Crazy. Absolut irre, was in Magdeburg los war. Und das Schöne ist, wer das nach wie vor weiter hören möchte und immer noch nicht satt ist von diesem Spektakel da Freitagabend, einfach mal gern vorbeischauen in der ARD-Audiothek. Da gibt es unter anderem auch den Podcast unserer Kollegen aus Magdeburg, Neues vom Krügeplatz. Und da wird sicherlich auch nochmal ganz viel und ganz ausführlich über sämtliche Stories auf dem Rasen und neben dem Rasen und unter dem Rasen und über dem Rasen gesprochen, was da los war beim Spiel der Fürther gegen den FCM. Also gerne mal reinschalten beim Podcast unserer Kollegen vom MDR Sachsen-Anhalt, Neues vom Krügelplatz in der ARD-Audiothek. Und Wer uns was erzählen kann von Dynamo Dresden gegen Schalke, ist jemand, der im Stadion war.
Und ganz kurz, Paddy, ganz kurz, Paddy. Alle, die uns zuhören, dürfen bitte gerne einmal kommentieren, was ihr torreichstes Spiel war. Entweder im Fanblog oder gerne auch auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann in der D-Jugend mal 14-1 gewonnen. Das wurde
gewonnen natürlich, gewonnen natürlich.
Ja, in der D-Jugend, habe ich die Spiele noch gewonnen. Das also hat sich dann relativ zeitnah geändert.
Aber das ist genau, egal in welchem Kommentarfeld, wo ihr den Podcast gerade hört oder keine Ahnung, oder Instagram, whatever, aber gerne ins Kommentarfeld direkt hier beim Podcast, wo euer torreiches Spiel im Stadion war. Das ist eine geile Frage, ey. Bin ich gespannt, was so rauskommt. Ich müsste mal ein bisschen überlegen tatsächlich, was es bei mir war. Ja, Stille, genau, weil
im Stadion
alles.
Ja, habe ich gerade auch nichts da.
Könnte auch eine Niederlage
geben. 4-4, 4-4 Dortmund gegen Stuttgart.
Oder auch oder Schalke gegen Dortmund war auch ein 4-4. So, Schalke gegen Dynamo war kein 4-4, war genau die Hälfte, Gregor. 2-2. Überleitung aus der Hölle. Aber du warst im Stadion und ich habe nur die Highlights extended gesehen. Und selbst da habe ich mir gedacht, goddamn, ist das laut, ey.
Ja, ey, also kurz mal zur Einordnung. Ich bin ja Dortmund-Fan und habe, man muss einfach dahin gehen, wo es weh tut. Und für diesen Podcast scheue ich nichts. Und habe dann auch gesagt, guck mal, wenn ich auf Schalke fahre, dann natürlich nur mit Schwarz-Gelb. Und deswegen habe ich gesagt, und auch aus anderen Gründen, weil ich es nicht geschafft hätte, nach Wolfsburg zu fahren am Samstag, habe ich gesagt, komm, gucke ich mir dieses Spektakel an auf Schalke. Und es war, ich wurde wirklich, es war einfach ein richtig geiler Fußballtag. Ich bin dahin gefahren, es war Sonne, es waren alle gut drauf, sind da zum Stadion gepilgert. Und das Einzige, was ein bisschen schade war, ist, es waren ja knapp 6.000 Dresdnerinnen und Dresdner mit am Start. Deswegen gab es halt rund um das Spiel irgendwie relativ viel Stau, Stress mit Parkplätzen etc. pp. Ich war drin und es war schon klar, ich habe es gesehen, kurz vor Anpfiff. Die Szene war noch nicht da. Also die Ultras von Dynamo wurden irgendwie aufgehalten in der Stadt von der Polizei. Und dann ist ja natürlich der Support vom Auswärtsblock auch immer noch nicht da. So, Viertelstunde im Spiel drin, beziehungsweise kurz nach Anpfiff kamen sie alle rein und dann in der Viertelstunde haben sie da alle ihre Fahnen aufgehängt und angeflaggt etc. Und dann haben die da ein Feuerwerk abgerissen von Lautstärke. Das war wirklich Wahnsinn. Also über diesen Oberrang ja fast bis zur Mittellinie irgendwie noch besetzt und halt unten drin alle verteilt und haben dann da losgelegt. Schalke dazu muss ich natürlich auch nicht verstecken, ist ja eh immer wahnsinnig lauter an dieser Arena drin. Und dann aus beiden Richtungen, wirklich aus beiden Hintertorseiten, schallte das da einfach durch dieses Stadion. Und es war wirklich so laut und so eine Atmosphäre da drin. Das war also wirklich beeindruckend. Also war echt gut. Und über die Mikrofone hat sich das offensichtlich dann auch transportiert, wenn du sagst, du hast den Highlights auch so wahrgenommen. Aber es war wirklich beeindruckend.
Ed Broski, ne, Simon Schildkin, der ja mit der größte Fußball-YouTuber ist in Deutschland, der war auch wieder da, hat auch einen Vlog gemacht und der war auch schon beim Hinspiel in Dresden im August letzten Jahres und hat da schon gesagt, ey, es ist also Dynamo irre, also in beide Richtungen, das kann auch mal ein bisschen überdrehen, ne, und mal ein bisschen zu viel sein und auch mal nicht so toll, aber wenn die mal anfangen, einfach alle Energie nochmal in Fangesänge und so zu stecken, was da einfach vom Laster fällt, ist halt unglaublich. Und das hat auch nochmal gesagt, war, glaube ich, am Ende ein Punkt, den Dynamo Dresden natürlich mitnimmt, weiterhin ungeschlagen, läuft gut im Jahr 2026. Küppi, wie stellst du dir Sören Gonter aktuell vor? Also mein Gedanke ist, der lebt gerade diese Edeka-Werbung, der steht früh auf, stellt sich vor den Spiegel, guckt sich an und sagt einfach nur, supergeil.
Ja, wahrscheinlich ist das genau so. Und er denkt sich, wofür soll ich einen Dzeko verpflichten, wenn ich doch einen Thomas Keller habe? Ja, der knipst genau. Ja genauso oft.
Also,
das war schon Wahnsinn.
Das muss man, aber man muss schon mal sagen, also ich war auch wirklich sehr beeindruckt, weil Dynamo auch in der ersten Hälfte besser war, ein super Spiel gemacht hat, diese defensive Stabilität, auf die sie einfach dann bauen. Das Einzige, was halt gefehlt hat, war so diese Konsequenz da im letzten Drittel, ne? Also ein bisschen konsequenter irgendwie Chancen kreieren, Abschlüsse finden, aber das war wirklich mindestens ein Spiel auf Augenhöhe. Ein bisschen Glück auch dabei, weil Dzeko eigentlich schon in der ersten Hälfte ins leere Tor reinschieben kann, legt den dann vorbei. Aber ich war da wirklich beeindruckt und noch beeindruckter war ich dann am Ende von dieser Moral, die sie da gezeigt haben, und diesem Mut, 2-0 zurückzuliegen. Dzeko macht natürlich wirklich in absoluter Stürmermanier zwei super Tore. Und dann kommen die halt aber zurück, immerhin gegen die beste Defensive der zweiten Liga, und zeigen Moral, waren mutig und schießen dann das 2-2. Das war wirklich absolut verdient. Und das Bild am Ende war, ich habe ein Bild gesehen, wie die Schalke-Spieler vor dem Block standen, alle völlig bedröppelt. Und im Hintergrund hast du die ganze Dynamo-Mannschaft gesehen vor dem Block und alle haben gefeiert. Und das war wirklich so dieses Nebeneinander. Ja, der Vorletzte spielt irgendwie gegen Tabellenführer und erkämpft sich dann 2-2 mit einer super Leistung, wirklich super Leistung. Und da, ich glaube, dass
da hast du wirklich recht. Jetzt. So ein Bild sieht man selten. Wirklich so, also über die, durch die Hinter, ne, wie soll man das sagen, an den Gesichtern der Schalker vorbei, die gucken völlig bedröppelt und im Hintergrund hüpft das ganze Ding in 6000 Dynamos, die da feiern und vorne diese Gesichter, die einfach nur abkotzen, also verrücktes Bild, verrücktes Spiel.
Ja, wirklich verrückt. Dynamo-Block hat man sich noch etwas beschwert über die hohen Eintrittspreise im Auswärtsblock. Da wurden wohl teilweise 50, 60 Euro verlangt für die Sitzer im Oberrang. Hat man auch so ein bisschen geschossen gegen die Malocha-Stadt. Und ja, ansonsten war das wirklich, also die Stimmung, alles rundherum, also wirklich, das war echt, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Das ist für mich auch so ein Spiel. Also ey, ich gönne Schalke wirklich. Ich weiß, Gregor, Dortmund-Fan, dies, das. Ne? Aber selbst als Dortmund-Fan muss man sich doch eigentlich ein Revierderby wünschen in der ersten Fußball-Bundesliga zwischen Schalke und Dortmund, den Aufstieg. Aber so daran, das könnte ich mir jedes Jahr reinziehen. Ne? Dresden nach Schalke, Schalker nach Dresden, das könnte ich mir jedes Jahr reinziehen. Das ist genauso was wie Dresden und Betzenberg oder Lautern. So die, also das sind so Spiele, wo ich sage, da trieft zweite Liga diese Faszination aus jeder Pore raus. Das hat unglaublich Bock gemacht. Du hast die Spruchbänder angesprochen, da müssen wir noch dazu sagen, wir hatten es ja letzte Woche auch zum also, Thema noch.
Paddy, wenn du das so sagst, dann erhöhen wir unsere Hörerschaft in Gelsenkirchen natürlich nicht zwangsläufig. Ne? Wenn du sagst, ja, wenn ja, den Schalke spielt, dann trieft er aus jeder Pore die zweite Liga. Das tut denen schon weh.
Sag mal aber so, mal ganz kurz ein Gedankenexperiment bezüglich zweite Liga, weil ich in den letzten Wochen die zweite Liga immer, immer geiler finde. Ich finde sie so schon geil, aber finde sie immer besser. Mal das Experiment, Bremen und Gladbach gehen runter und es steigen auf sowas wie
Paderborn und Elversberg.
Paderborn,
ja, super.
Auch Darmstadt, ne? Überleg mal. Also da ist ja die zweite Liga eigentlich attraktiver als die Bundesliga ist.
Ja gut, Gregor, und um das Rad komplett zu drehen, ne, wir können ja auch darauf spekulieren, dass eventuell von unten richtig was hochkommt. Zum Beispiel der SC Verl, und dann freuen wir uns kommende Saison auf den Brecher in der zweiten Bundesliga, Elversberg gegen Verl. Ja, fantastisch.
Ost-Westfalen-Derby. Paderborn.
Wunderbar, ey. Nee, aber es gibt ja auch die durchaus realistische Chance, dass Essen, Duisburg oder auch Rostock und Cottbus hochgehen. Rostock, muss dazu weiter punkten, ohne Stürmer, Ryan Naderi. Wir haben es letzte Woche ja fast schon herbei kommentiert eigentlich, müssen wir sagen. Er ist dann natürlich abends, genau am Tag unserer Aufnahme, dann doch noch gewechselt für 5,5 Millionen, höchstwahrscheinlich so irgendwas in der Drehe, wird da ja besprochen, bis 6, wenn alle Bonuszahlungen greifen. Er hat auch direkt sein jetzt Tordebüt gefeiert, 2 Buden gemacht für die Glasgow Rangers im Scottish Cup.
Geil,
hat er gegen die Queen's Park FC heißt, glaube ich, der Gegner. Also die Rangers haben 8-0 gewonnen. Da hätte vielleicht selbst Gregor gescored in diesem Spiel. Aber Ryan Naderi quasi das erste Spiel, glaube ich, gemacht und direkt auch sich von Ganze ausgeht und direkt zwei Buden gemacht. Am Ende war es dann ein Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim 2. Und wir müssen, Küppi, wieder mal sprechen über das Thema Schiedsrichter. Was oder die eventuell, böse Zungen würden das so formulieren, eingreifen könnten in diesen Aufstiegskampf dann Richtung Fußball-Unterhaus.
Ja, wie so oft ist das mal wieder der Fall. Vorab noch ganz kurz, muss man, glaube ich, kurz den Hut ziehen. Vor Hansa Rostock hart geblieben in den Verhandlungen und am Ende eine solche Summe da rausgeholt, die für Drittliga-Verhältnisse einfach nur Wahnsinn ist. Da sagen wir Rekordtransfer aller Zeiten, ja, in der dritten Liga, ja, mit weitem Abstand. Da sagen wir, glaube ich, alle drei Chapeau Sade.
Den hast du von 11 Freunde. Den hast du nicht selber.
Haben den auch gemacht? Nee.
Ja, nicht gelesen. Ich hab den auch in Kommentaren gelesen und 11 Freunde haben, glaube ich, auch auf. Aber der ist auch zu gut, aber der ist so gut, den muss man machen. Chapeau, aber Sade, der ist zu gut.
Muss ja. Bringen. Ist echt gut. Dazu nochmal kurz, ich habe ein Interview mit dem gelesen und da hat er nochmal so ein bisschen im Kicker, glaube ich, da hat er nochmal so ein bisschen über die Hintergründe von diesem Transfer auch gesprochen. Ich fand das ganz interessant, weil erstens hat er gesagt, weil es stand ja durchaus noch im Raum, ob sie sich vielleicht verstärken. Wegen diesem Abgang, und er meinte, denen wurden halt durch diese riesen Ablösesumme wurden denen absurde, unrealistische Summen angeboten, quasi für andere Spieler, die sie jetzt halt kaufen wollen würden. Was ich super spannend fand, dass die anderen direkt geschaltet haben, die haben ja jetzt Kohle. Und die haben halt gesagt: So, nee, wir hauen das jetzt nicht sinnlos raus. Und der, also die haben ja auch im Kader Vogelsammer, Holten, Kraus etc., davon hat er auch gesprochen. Und er hat dann noch gesagt, dass halt diese, also aus mehreren Gründen dieser Transfer geil ist, weil erstens können sie das in Abbau von Verbindlichkeiten stecken, die ganze Kohle, die wollen Trainingsplätze schaffen. Und außerdem hat er gesagt, es ist positiv, national wie international wahrgenommen zu werden. Und jeder im Verein hat seinen Anteil daran und ist, also dieser Club, man hat das auch gesehen, ich finde so bei Instagram zum Beispiel, haben sehr, sehr viele Seiten auch diesen Transfer so gehighlightet, ne, wie es oft bei diesen großen Transfers ist. Und dadurch kommt halt irgendwie Hansa so bei ganz vielen Leuten auf dem Schirm, was sich natürlich auch wieder attraktiver macht für zum Beispiel Nachwuchsspieler, so, ne, weil du zeigst, okay, wir können junge Spieler entwickeln. Das bringt dir natürlich riesen Vorteile auf dem Transfermarkt so für die Zukunft. Fand ich ganz interessant, dass er das nochmal so ein bisschen eingeordnet hat.
Ja, und auch diese Entwicklung am Tag selbst, ne, wo der gesagt hat, wir wollen ihn gerne halten, aber da sind plötzlich in den letzten Stunden Summen auf den Tisch gekommen, wo wir einfach nicht mehr Nein sagen konnten. Ja. Also wirklich, wirklich ganz interessant, wie das alles zustande gekommen ist. So, Paddy, du hast den Schiedsrichter angesprochen, Hansa extrem angefressen, dass es am Ende nur den einen Punkt gibt im Kraichgau. Und diese Frustration, die ist, finde ich, absolut nachvollziehbar. Wir haben zwei strittige Entscheidungen gehabt. Erst muss Hansa den Handelfmeter für sich bekommen und damit das Spiel entscheiden. Hansa kriegt ihn nicht und auf der anderen Seite gibt es dann kurz darauf den Elfmeter für Hoffenheim nach einem leichten Zupfer in der Bewegung. Faire Einschätzung von Daniel Brinkmann, der sagt, ja, das kann schon sein, dass er ihn leicht aus dem Rhythmus bringt, aber auf der anderen Seite haben wir dann auch 10, 12, 15 Elfmeter, wenn das wirklich einer ist. Meine Einschätzung dazu, ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Das sehe ich anders als du, Küppi, an dem Punkt tatsächlich. Ich finde, im Strafraum reicht es halt schon zu. Also das ist ja immer eine gefühlte, also es ist ja immer eine Abwägungssache bei Schiedsrichtern, sozusagen. Also wir hatten das letzte Woche ja auch dieses Thema, ne, Momolu und Rosipal. In den Kommentaren, auch bei uns, ne, bei dem Post, danke dafür's rege Teilnehmen auch, was die Kommentarspalte angeht. Ganz viel lese ich da von Ball gespielt, ne? Aber Ball gespielt ist, das ist halt so eine Kreisliga-Regel, das so agiert ein Schiedsrichter nicht. Also ich habe jetzt wieder mich mit einem Zweitligaschiri getroffen unter der Woche und habe da wieder so 10 Szenen mitgebracht, wo ich sage, hier Brudi, bitte mal erklären. Die Schiris unterscheiden schon zwischen Ball berührt, Ball gespielt und vor allem auch Ball kontrolliert gespielt und da gibt es schon auch noch nuancierte Abweichungen. Und in der Szene bin ich zum Beispiel dabei zu sagen, ey, du stoppst ihn schon klar am Torabschluss und es muss nicht immer ein rüdes Umgrätschen sein. Hecke hätte sonst frei vom Keeper gestanden vor Uphoff und hätte einschieben können und dann reicht für mich auch so ein Minimalkontakt, muss ich ehrlich sagen. Auf der Gegenseite hätte ich ihn auch gegeben. Das ist dann auch Teil der Wahrheit, aber für mich war es ein Elfmeter, das Foul, weil es ausreicht. Echt, ja? Weil es reicht halt aus. Es geht ja um die Verhinderung einer Tormöglichkeit. Das muss nicht immer eine Ewald-Lien-Krätsche mit offenem Bluterguss dann sein.
Ja, weißt du was, wenn der weiterläuft und irgendwie versucht, an den Ball zu kommen und es nicht schafft, dann kannst du sagen, ist ein Elfmeter. Aber so wie der sich da hinschmeißt, nach diesem Minimalkontakt.
Er macht viel draus. Er
will nur noch den Elfmeter. Und in dem Moment, wo einer sich so bewegt und nur noch den Elfmeter will, ist es einfach keiner. Also das ist so eine Grundeinstellung, finde ich, zu der wir zurückkommen müssen im Fußball, dass wir nicht jeden Kontakt zerreden. Wenn einer weiterlaufen will und es nicht kann, dann muss er den Pfiff bekommen. Und wenn einer ganz offensichtlich alles dafür tut, dass der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, dann darf er den Elfmeter einfach nicht bekommen. Also ich sehe es genau wie Daniel Brinkmann. Der bringt den ein bisschen aus dem Rhythmus, ein bisschen aus dem Lauf vielleicht, aber sich da so hinzuschmeißen und so zu tun, als sei das so hardcore gewesen, das ist dann einfach zu viel. Und damit wünsche ich mir grundsätzlich im Fußball, nicht nur in dieser Szene, dass unsere Schiedsrichter sagen, das reicht nicht. Dafür gibt es keinen Elfmeter, schon gar nicht. Also dafür gibt es grundsätzlich keinen Pfiff und schon gar keinen Elfmeter, weil das Vergehen dann einfach viel zu gering ist, um so spielentscheidenden Einfluss zu nehmen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir halt dieses Handspiel. Ja, also wir diskutieren immer wieder über Handspiel. In dem Fall, finde ich, ist es ein Elfmeter, den du geben solltest, weil der Arm dann halt doch so ganz komisch hoch geht, auch wenn er aus kurzer Distanz an den an die Hand kommt. Aber die Bewegung, die wirkt dann zumindest merkwürdig, sodass ich in dem Fall sage, ja, das ist ein Elfmeter. Insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was wir in den letzten Monaten ununterbrochen und immer wieder gesehen haben in der Bundesliga und in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Wäre das ein Elfmeter gewesen, den du geben solltest. Und in Summe halt, je nachdem, wie man zu dem zweiten Elfmeter steht, extrem unglücklich für Hansa, dass es den einen nicht gibt und den anderen dann doch.
Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Gregor, möchtest du als Streitschlichter noch abschließend fungieren zur Thematik?
Wir haben uns doch nicht gestritten.
Nö.
Nee, wir haben diskutiert.
So. Ich glaube grundsätzlich, dass wir in den nächsten Monaten, dass eine absolute Diskussion hochkommen wird, beziehungsweise gibt sie ja schon. Ich glaube aber, es wird noch extremer, was Schiedsrichterentscheidungen, Regelwerk und VAR angeht. Weil gerade nach diesem Wochenende, gerade in der Bundesliga.
Alter, was war das denn, ey?
Was da wieder passiert und mittlerweile in aller Deutlichkeit, ob das ein Didi Hamann ist, da muss man ihm auch mal recht geben, ob das ein Mats Hummels ist, der sich dazu äußert, also und auch der Augsburger Trainer Manuel Baum, der völlig ausgerastet ist, zu Recht, der sich aber einfach auf die Pressekonferenz setzt und sagt, muss meinen Spielern jetzt einfach sagen, ja, lasst euch einfach fallen in Zweikämpfen, weil so muss man es offensichtlich machen.
Und da wollen wir als im Osten geht die Sonne auf natürlich dem Ganzen in nichts nachstehen. Schaff diesen Mist bitte, bitte so schnell wie möglich ab. Es ist unerträglich mittlerweile.
Ja, es ist... Ich glaube, das wird schon hochkochen.
So heißt die Folge heute. So heißt die Folge heute. Folge 26. Es ist unerträglich mittlerweile.
Ja, und naja, was mittlerweile wirklich unerträglich ist, und wir reden hier ja auch jede Woche darüber, es ist nochmal ein bisschen was anderes, weil wir sowas wie in der dritten Liga natürlich gibt es kein VAR. Aber trotzdem reden wir wirklich oft über Schiedsrichterentscheidungen und ich glaube, da wird eine große Diskussion kommen.
Es wird, glaube ich, wild weitergehen. Wild ist das komplette Gegenteil von allem anderen an diesem Drittliga-Wochenende. Gregor, auch da hast du wieder getickert sozusagen. Hast uns, ich glaube, so in der 55. Minute am Samstagnachmittag so ein Screenshot reingeschickt in unsere Gruppe. Überall 0-0. Danke fürs Gespräch.
Also war Alex,
aber ja.
Ich war schon auf Senden.
Das war so, also ein Diebstahl meiner Lebenszeit, dieser Drittligaspieltag, ey, wirklich. Also wir können Aue, wir haben letzte Woche häufig und viel drüber gesprochen, die letzten Wochen. Ich glaube, das können wir einfach abrasieren mit, ja, Dabrowski ist der neue Trainer. Tarnatsche Connection hat dann wieder gezündet. Es war 0-0 gegen Saarbrücken. Geben wir Dabrowski ja noch ein bisschen Zeit, erstmal was zu etablieren und was zu implementieren an Spielsystem, weil über das Spiel bei diesem Seichwetter müssen wir nicht weiter reden. Nur die Tipps auswerten, wo ich kurz Szenenapplaus jetzt gerne hätte, weil der Tendenzkönig wieder zugeschlagen hat. Ich habe 1-1 getippt, Endstand 0-0. Habt ihr eure Tipps noch auf dem Schirm oder? Das waren ja, glaube ich, andere Tipps.
Ja, ich habe dem FC Erzgebirge, ja. Beide haben wir Sieg getippt,
ja,
ne?
Ja, genau. Nee, ich hätte mich natürlich auch lieber über einen Sieg gefreut in der Perspektive für Erzgebirge Aue, aber das Spiel war wirklich...
Glaubt ihr kein Wort.
Bei dem Best, ich bin Samstag nach Chemnitz gefahren, habe da Basketball-Ostderby gemacht, Chemnitz gegen Weißenfels und bin wirklich so nach Chemnitz gefahren und dachte mir so, boah, ich liebe Fußball, ne? Aber dass ich mich jetzt in eine Halle setzen darf, die beheizt ist und ich mich nicht hier ins Stadion setzen muss, bei diesem Wetter gerade, es ist schon echt angenehm. Also das war... Und ist... Das einzig mögliche Wort, um das Spiel zu beschreiben, wo du im Stadion warst am Wochenende, Küppi. Du warst bei Ingolstadt gegen Cottbus.
Ja, 0-0 am Ende, wie so viel am Samstagnachmittag. Man muss ja ganz kurz der Drittliga-Ehre halber einstreuen. Es war wirklich nur der Samstagnachmittag, der eine Katastrophe war. Ja,
gestern war spektakulär, ne?
Gestern war Wahnsinn. 2-2, 3-3 und 4-2 am Abend zwischen Duisburg und Verl. Also das hat dann für vieles entschädigt. Aber der Samstagnachmittag, der war tatsächlich ziemlich hart, habe ich in der Form noch nie erlebt, dass wirklich nach einer Stunde auf 5 Plätzen noch kein einziges Tor gefallen ist. Was war das denn für ein schräger... Ja, und wenn dann nicht im Übrigen Wiesbaden gegen Schweinfurt in der 88. und in der 90. noch 2 gemacht hätte, dann wäre das Ganze noch dramatischer ausgegangen. Ja, so hatten wir halt wie in Aue auch in Ingolstadt ein 0-0. Das aus meiner Sicht leistungsgerecht war, Pele Wollitz hat es ein bisschen anders gesehen. Er hat gesagt, aufgrund der zweiten Hälfte darf es hier nur einen Sieger geben. Gab ein interessantes Bild auf dem Platz, wie er mit Sabrina Wittmann diskutiert. Und so wie sie dann anschließend
Trainerin,
im Interview...
Trainerin von Ingolstadt.
Genau. Und sie hat dann anschließend im Interview erzählt, dass Pele Wollitz gesagt hat, wir müssen euch hier abschießen. Und sie so, hä, wie, was meinst du jetzt mit abschießen? Und dann haben die beiden sich da so kurz ein bisschen gekebbelt. Also alles völlig in Ordnung. Und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ingolstadt ist mittlerweile einfach unglaublich stabil. Das hat Hansa Rostock schon zu spüren bekommen. Und Energie Cottbus hat sich jetzt auch nicht reihenweise Großchancen herausgespielt. Ingolstadt zum dritten Mal in 4 Spielen 2026 zu 0. Und für Energie ist es aber, auch wenn Pele Wollitz mit dem Ergebnis unzufrieden war, finde ich völlig in Ordnung. Wenn du bei der Mannschaft der Stunde der dritten Liga auswärts einen Punkt holst, immer noch ungeschlagen bist im neuen Jahr, 2 Siege, 2 Unentschieden. Also Cottbus ist auf Kurs und bleibt dabei. Und man darf ja zumindest darauf hoffen, dass es noch besser wird bei Energie, wenn denn dann irgendwann Tolga Cigerci auf Kurs ist, was heißt auf Kurs, in Form ist und so fit ist, dass Pele Wollitz sagt, jetzt bringt er uns nach vorne.
Endlich ist es soweit, ne? Endlich ist es soweit. Es wurde ja schon, er hatte ja, glaube ich, schon länger damit trainiert und Pele Wollitz hatte immer irgendwie gesagt, wir haben keine Kohle, ihn jetzt zu verpflichten, aber irgendwie haben sie es jetzt doch hinbekommen und jetzt spielen
mit dem Adidas-Deal jetzt, da wachsen jetzt nur noch rote Rosen in Cottbus, ja?
Ja, wobei Pele Wollitz schon sagt, dass es am Ende Tolga Cigerci war, der massiv auf den Club zugehen musste und gesagt hat, wir machen das jetzt zu den Konditionen, die für euch möglich sind. Und das nehme ich Pele Wollitz auch ab, dass der da nicht irgendwelche Harakiri-Stücke macht, finanzieller Natur, um Tolga Cigerci zu verpflichten. In einer Zeit, muss man ja eh sagen, wo die Mannschaft so oder so auch ohne ihn sehr gut funktioniert. Also das glaube ich schon, dass Energie da ökonomischen Weitblick an den Tag gelegt hat und Cigerci derjenige war, der gesagt hat, wir machen es jetzt und dann passt es auch.
Schönes Ankündigungsvideo dazu haben sie gemacht. Also muss ich auch mal sagen, die Social-Media-Abteilung von Cottbus, die hatten letzte Woche schon oder vorletzte Woche, als sie diesen Adidas-Deal verkündet hatten, hatten sie schon ein ganz cooles Video und jetzt war es auch wieder ganz witzig. Kann man sich mal anschauen bei Instagram, wie sie angekündigt haben, dass jetzt der zweite Cigerci auch bei Energie spielt.
Alles unter den Augen von Dennis Michling, Fan von Energie Cottbus. 503 Spiele jetzt mittlerweile in Folge im Stadion, wenn Energie Cottbus spielt. Also das ist völligst absurd und wie man das einfach schafft. Ich glaube 2013 das letzte Mal ein Spiel verpasst. Ne? 2013 das letzte Mal ein Spiel verpasst, Freunde. Das ist schon... Also die Verwandten freuen sich, weil bei jedem Geburtstag wird es günstiger, weil Dennis sagt, komm eh nicht. So.
Der absolute Ultra-Edel-Fan und er hat selber, der RBB hat es, glaube ich, hat ihn irgendwie gefeatured, ne, und so einen kleinen Post über ihn gemacht und er hatte dann sich zitieren lassen mit, na klar macht man sich manchmal nicht so beliebt, wenn man dann zu runden Geburtstag nicht auftaucht, aber es ist halt so.
Es ist halt so, ey.
Aber wann gibt es schon mal runde Geburtstage? Also mein Gott, dann ist es halt mal so.
Eine Hochzeit, das kommt sicherlich wieder.
Ja, wobei, er hat ja gesagt, es gibt zwei Sachen, wo er sagt, da die gehen vor, Hochzeit und Beerdigung. Also das sind so die beiden Ausnahmen, die er macht und die kommen dann, das eine vielleicht schade für viele, das andere glücklicherweise nicht so häufig vor. Und vom Fan der Stunde müssen wir zum vielleicht jetzt schon Interview des Jahres, zumindest des bisherigen Jahres kommen und sind damit auch in der Regionalliga Nordost und geführt hat das unser lieber Kollege René Kindermann, wobei man sagen muss, die beiden Protagonisten, nämlich Fakro vom HFC nach dem Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt und René Kindermann, unser Kollege, die hatten jetzt per se mit der Qualität des Interviews gar nicht so viel zu tun, zumindest mit dem Teil, der dann so viral gegangen ist. Da gibt es auch online bei Sport im Osten noch ein Reel, gerne mal vorbeischauen, denn jemand aus Halle hat das Interview ganz besonders gemacht, nämlich ein Fan, der reingeplatzt ist und das ist der Punkt. Irgendwas reingebrüllt hat von in Fakros Ohr ins Mikrofon.
Aber was?
Wir wissen bis heute nicht, was er gebrüllt hat. Und Gregor ist geboren in Halle an der Saale. Der müsste eigentlich sein Deutsch-Hallenser-Deutsch-Duden immer griffbereit haben. Aber es ist... Wir also, haben es noch nicht identifizieren können. Kann uns bitte jemand sagen, was dieser Hallenser-Fan da gebrüllt hat?
Das Problem ist ja, also ich bin dieser Sprache ja mächtig. Sie ist in ihrer reinsten Form so schon unverständlich teilweise. Ne? Also Wenn da mal richtig loslegst, da kennen sie auch, das ist fast wie so.
Nein, noch.
Wenn dazu dann noch ein Fußballspiel, wo auch ein runder Geburtstag gefeiert wird, mit eventuell ein paar alkoholischen Kaltgetränken dazukommt und das sich vermischt mit dem hallischen Dialekt, dann kommt das raus, was man da gesehen hat.
Dann wird das ein herrlicher Dialekt.
Ja, genau. Und ja, also, genau. Wer das entschlüsselt, der kriegt von uns. Der kriegt von uns irgendwas.
Der kriegt genau so ein Kaltgetränk. Ja, wir wollen das genau aufgeschrieben haben. Kaltgetränk
ausgegeben.
Also es fantastisch einfach. Und also, wie das Spiel, ne, müssen wir kurz vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Sportlich ist ja davor auch ein bisschen was passiert. Es gab 3 Punkte für den Halleschen FC. Du hast es schon angedeutet, ne? Geburtstagsfeiern en masse natürlich dieses Jahr im Fußball-Osten. Aufgrund der Historie und beide Seiten wieder mit Choreos zum Jahresstart. Also auch da wieder wirklich künstlerisch ohne Ende unterwegs gewesen, der Fußball-Osten an diesem Wochenende, auch in der Regionalliga. Und man muss sagen, dazu hat zwar RWE verloren, aber gibt trotzdem gute Neuigkeiten aus Erfurt. Da geht es um Geld.
Ja, zumindest auf dem Papier. Das Insolvenzverfahren ist beendet vom FC Rot-Weiß Erfurt. Und damit ist dieser große Traditionsklub endlich wieder komplett frei. Ich kann mich erinnern, wie ich in den letzten Jahren, also man muss ja sagen, da ist ja in den letzten 2-3 Jahren schon nicht mehr viel passiert, weil im Grunde alles auf dem Weg war und dieser Verein wieder weitgehend arbeiten konnte. Und ich erinnere mich an viele, viele Fahrten nach Erfurt. Also was ich in Anwaltskanzleien und Insolvenzverwalterkanzleien bei Volker Reinhardt, der dann irgendwann abgesetzt wurde, verbracht habe, Wahnsinn. Also gefühlt wöchentlich darüber berichtet, wie es weitergeht bei Rot-Weiß Erfurt und ob sie es überstehen und wie sie es überstehen. Zwischendurch der Absturz in die Oberliga, also was dieser Verein da mitgemacht hat, das war schon ziemlich heftig.
Alex Küpper, der deutsche Peter Zwegert.
Boah, ja, ganz, ganz so schlimm war es zum Glück noch nicht.
Mit der Klapptafel, ey. Dann hier schön.
Ja. Ey, ja, krass auf jeden Fall. Und jetzt haben sie es hinter sich. Das ist natürlich eine sehr schöne Nachricht, muss man sagen.
Ja, und vor uns haben wir hoffentlich, wir haben es am Anfang gesagt und wir machen den Kreis zu an der Stelle, hoffentlich einen vollen Regionalliga-Nordost-Spieltag, der auch klimatisch durchläuft und wäre auch schön, wenn das passiert und wir können es alle gucken, ne? Denn Zwickau gegen Hertha 2 unter anderem, Samstag 14 Uhr bei Sport im Osten im MDR-Fernsehen. Küppi, du wirst kommentieren, ne? Du bist doch, glaube ich, da.
Ja, so sieht's aus.
So sieht's aus. Und am Sonntag dann nochmal, also was heißt nochmal, das nächste Jubiläumsspiel, Chemnitz gegen Lok Leipzig ab 15.55 Uhr im MDR-Fernsehen bei Sport im Osten. Jubiläumsspiel und auch unser Tippspiel, das machen wir gleich noch ganz zum Schluss. Aber Gregor, erstmal will ich von dir nochmal eine Auflistung hören, weil das ist ein Jubiläumsspiel. Du hast ja so ein paar Sachen erzählt, da wirklich, da brennt ja der Baum. Da tanzt der Papst im Kettenhemd, wirklich, das ist ja Wahnsinn, was da geboten wird.
Ich sag's dir, also man möchte auch in Chemnitz den 60. Geburtstag gebührend feiern und das Ziel war, was man sich gesetzt hat, 9.066 Zuschauer. Die Zahlen setzen sich folgendermaßen zusammen: 66 die Gründung vom FC Karl Marx Stadt und die Umbenennung im Jahr 1990. Ich glaube, bisher hat man so um die 6.000, 7.000 Karten verkauft. Ich hoffe mal, dass man das noch voll bekommt. Und dann gibt es da ein großes Angebot. Es gibt Stadionflyer für jeden Zuschauer, der da hinkommt. Und haltet euch fest, sogar das Maskottchen wird im Jubiläumsoutfit auflaufen, habe ich gelesen. Also da wird richtig was geboten beim CFC am Wochenende und das wird sicherlich eine schöne Geburtstagsfeier.
Chemnitz mit Rückenwind, eine der wenigen Mannschaften, die gespielt haben an diesem Wochenende, mit 1-0 gewonnen gegen Magdeburg 2. Die Frage ist jetzt, Männer, wie geht's aus gegen Lok Leipzig, Küppi?
Ich sage, dass der amtierende Tabellenführer erfolgreich aus der Winterpause kommt und 2-1 in Chemnitz gewinnt.
Ja, Lok kommt ja auch mit Geburtstagsrückenwind und ich glaube auch, dass sie leider den Chemnitzern den Geburtstag zu Hause vermiesen werden und mit 1-0 da gewinnen. Das sagt der Tendenzkönig.
Ja, der Tendenzkönig sagt eigentlich auch, also ich würde mich erstmal für die Chemnitzer freuen, weil ich einfach menschlich jetzt, ne, ein Heimspiel mit diesem Setting, mit diesem Surrounding einfach wäre schön mit 3 Punkten. Und ich sag's einfach mal, also am Ende geht's eh unentschieden aus, aber ich sag einfach mal, Chemnitz gewinnt 2-1 das Spiel gegen Lok Leipzig. Da sagt der Tendenzkönig. Und jetzt sagt der Tendenzkönig nur noch, Dankeschön, Männer, hat sehr viel Spaß gemacht. mit euch wieder. Und ich gehe mich jetzt gleich sofort instant aufmachen zum Zug und dann schlafe ich den ganzen Tag nur noch. Und ihr so?
Schön im ICE-2er, Kopf an die Scheibe. Immer ja, genau. Herrlich.
Ich werde heute den ganzen Tag Olympia gucken, glaube ich.
Ach scheiße, stimmt. Ja gut, dann schlafe ich doch nicht. Ja, also, beste. Nee, es ist schon, ja, schon wichtiger. Bleiben. Ja, was bleibt übrig, ne? Hat sehr viel Spaß gemacht, bleibt uns gewogen. Gerne, wie gesagt, Feedback rein in die Kommentare, in die DMs, eure Basisgeschichten. Wir wollen unbedingt wissen, was war das torreichste Spiel von euch, was ihr jemals irgendwo gesehen habt, live im Stadion oder auch, wo ihr teilweise auf dem Rasen mitstandet. Ja, und dann haben wir das und hören uns hier nächsten Montag wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Tüdelü.
Haut rein.
Schöne Woche, macht's gut. Danke, bis dann. Tschüss.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.